bitte einsteigen. Eines Tages fiel mir beim regelmäßigen Schwimmen im Hallenbad ein Badegast auf. Er hatte schwarze Hautfarbe und schwamm sehr rücksichtsvoll. Niemanden rempelte er an oder erzwang sich seine Bahn zum Schwimmen. Nach einigem Beobachten fragte ich andere Badegäste, ob sie etwas über diesen Mann wüssten. Ein Asylant, einer, der unseren Sozialstaat ausnützt, einer, der eine deutsche Frau sucht, um hier zu bleiben, sagten mir einige. Und Schlimmeres bekam ich noch als Antwort. Ich erhielt innerlich den Impuls, diesen Mann anzusprechen und in die Gemeinde zum Gottesdienst einzuladen. Ich traute mich aber noch nicht. Als ich dann nach Hause fuhr, sah ich ihn auf dem Fußgängerweg. Ich hielt an, kurbelte das Fenster runter und fragte ihn, ob ich ihn mitnehmen könnte. Er freute sich, stieg ein und zeigte mir den Weg zu seiner Wohnung. Ich fragte ihn nach seinem Heimatland und er antwortete mir auf Deutsch, dass er aus dem Südsudan komme, wo Christen massiv von Muslimen verfolgt werden. Er heißt Tobias und bekannte sich als Christ und ich lud ihn zum Gottesdienst am Sonntag ein. Am vereinbarten Treffpunkt holten wir ihn ab, er war pünktlich, strahlte vor Freude, beim gemeinsamen Mittagessen in unserer Gemeinde fand er weiteren Kontakt. An einem anderen Sonntag stand Tobias nicht am vereinbarten Treffpunkt, da sah ich ihn, einen Mann mit Jeans, weißer Weste, mit Weste und Käppi, die Straße hinuntergehen. Sicher war er schon losgegangen, weil ich etwas verspätet war. Ich öffnete die Beifahrertür und rief, Taxi, bitte einsteigen. Er antwortete sehr höflich auf alle meine Fragen. Nur als ich in die Straße zur Gemeinde einbog, sagte er, zur katholischen Kirche geht es aber da lang. Ich sagte, nein, nein, wir fahren zur freien Gemeinde, denn wir wollen was von Jesus hören. Etwa eine halbe Stunde nach Gottesdienstbeginn öffnete sich die Eingangstüre und ein weiterer Farbiger kam bei uns ins Gemeindehaus. Ich drehte mich um und erkannte Tobias. Ich hatte den falschen Mann eingeladen. Ich musste lachen. Ich habe ihn verwechselt und jetzt haben wir neben Tobias auch noch Viktor in unserer Gemeinde. Welch eine Bereicherung. Anna Welzlein, Gemeinde Gammertingen. Kennt ihr sie, ja? Das fand ich eine so witzige Geschichte, ja, wie sie das so erlebt hat und erzählt hat. Genau. Ich hatte euch dieses Blatt kopieren gelassen. Da steht eine ganze Menge ganz guter Homepage-Seiten drauf. Wir gehen ganz kurz durch. Gesammelte Ressourcen für, ja, hier steht Mono-Multikulturell. Da habt ihr erstmal die Ressource Al-Masira-Kurs. Der Al-Masira-Kurs ist ein Werkzeug, wo Menschen in arabischer Sprache, also man kann hier arabischsprachige Menschen einladen, mit englischen Untertiteln, ich glaube auch mit deutschen Untertiteln, in verschiedenen Stunden, also Einheiten, in die Frage genommen werden, wer ist eigentlich der Messias? Im Koran ist die Hoffnung auf den Messias ganz groß, Al-Masira, der Messias. Und zwar wird das Alte Testament benutzt, Namen, die den Muslimen bekannt sind, Noah, Mose, Salomo, David, Abraham und so weiter. Und die Geschichte des Messias aus dem Alten Testament wird entwickelt, bis dann in den beiden letzten Stunden die Geschichte so aufgelöst wird, dass natürlich nur eine Person der Weltgeschichte in Frage kommt, der Messias zu sein. Und das ist Jesus, der Messias. Weil das so gut aus dem orientalischen Kontext ist, haben Leute gesagt, dass sie das super hilfreich finden. Man kriegt dieses Material, indem man einen Kurs Al-Masira belegt und besucht. Und ihr habt da so ein paar Termine. Guck mal, da ist in Naila, Frankenwald im März einer. Im Altensteig gibt es einen. In Würzburg wird es einen geben. Klingt euch da mal rein, wenn ihr sagt, ich habe Muslime, ich möchte mit denen in ihrer Sprache, ne, Arabisch, mit Englisch oder deutschem Untertitel arbeiten, habt ihr hier eine wunderbare Situation. Dieses Heft und etliche andere kommen bei Amin vor, das ist das nächste, was hier steht. Klickt euch da mal rein, bestellt das Material, die haben richtig gute Dinge, zum Beispiel auch 30 Projekte, Projektbeschreibungen, was man für Flüchtlinge tun könnte. Hier ist eins, Praxisheft für Christen, Flüchtlinge willkommen heißen. Amin ist eine Abteilung der Evangelischen Allianz. Dann haben wir unten Veranstaltungen. Da ist ein Studientag in Wiesbaden zum Thema Beziehung zu Muslimen, nur Tetring oder mehr. Das macht die EMO. EMO ist die Evangelische Mission für den Orient. Früher war das die Tschad-Mission, muss ich mir überlegen. Nee, Orientdienst nicht. Missionsmannschaft Rotes Meer, wer das noch kennt. Das war EMO. Der Orientdienst ist hier auf der rechten Seite das zweite. Und da müsst ihr euch mal ein paar ganz dicke Ausrufezeichen hinmachen, weil Fast alle Themen, die bei uns im Thema Muslime vorkommen, wurden von ihnen über die vielen Jahre behandelt und im Internet veröffentlicht. Guckt da rein, Rolle Mann-Frau im Islam, guckt da rein, Koran, guckt da rein, Schuld, guckt da rein, was ihr wollt. Ich habe neulich das Thema Reinheit mal gegoogelt, Hände waschen, Waschungen, ein Riesenthema im Islam. Orientdienst, Orientdienst, Orientdienst. Ihr findet unglaublich viele Artikel zu den, und ganz toll auch beschrieben, könnt ihr da downloaden und kriegen und kein Thema. Muslimen begegnen, die Broschüre gibt Anregungen, Tipps und Hilfestellungen, Kontakt und zu Freundschaften, also wenn ihr da was braucht, reach across. Konferenzen und Seminare hat es hier, Training für Gemeindegründer, das überspringe ich mal. Die nächste Seite, die Technik, das war das, was ich heute Morgen erzählt habe, dass es Leute gibt, die so digitale Techniken machen, da könnt ihr nochmal drauf gucken. Vor allen Dingen in der Mitte, schaut mal, digitale und technische Ressourcen für die Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten. Renew Outreach, Get-Media, umfassende Übersicht mit vielen Links zu online verfügbaren evangelistischen Medien. Was ich gerne mal rumgeben möchte, ist diese Karte, und zwar www.inyourlanguage.de, die ist auch hier drauf. Da könnt ihr entweder mit eurem Handy diese App aufladen oder aber, gebt das gerne mal durch, ich habe ein paar in Kopie, ich habe ein paar in Original, gebt mal da nach hinten noch durch. Da kann man, wie man mir sagte, in 1000 Sprachen und Dialekten Teile der Bibel kriegen, in quasi jedem Dialekt, den es gibt. Hassi, ist unglaublich, ja. Und da kann man den Leuten sagen, hey, komm, nimm die, guck nach deiner Sprache, du kriegst in deiner Sprache Eritreisch, Somalisch, ja, Afghanisch, was immer du willst, kriegst du die Bibel. Ich wurde nochmal hingewiesen auf das, auf der rechten Seite, guck mal, da ist fivefish.mobi und darunter ist welcomedeutschland.de und darunter ist ERF. Das war diese Geschichte. Welcome in 5 oder 6 verschiedenen Sprachen ist drin. Wie tickt Deutschland? Good day, also guten Tag sagen wir, wir kommen pünktlich, wir reden offen. Wir sind gerne privat, mittags, abends und sonntags lieber ruhiger, so ein bisschen wie ist unser Rhythmus, im Straßenverkehr, in Bus und Bahn, Essen und Trinken und so weiter und so weiter. Aber dann eben auch Weihnachten, Geburtstagskerzen für Jesus, Ostern, Sünde und Tod werden besiegt, Pfingsten, der Geist kommt, die 10 Gebote, Ämter, manchmal kompliziert, aber fair, ab 6 Jahre Schulpflicht, also all dieses Gesellschaftliche inklusive unserer christlichen Werte beim Hensler Verlag. Ja, das ist da zu kriegen. Das ist dieses ERF Online, was Christen glauben, Buch und App in 5 Sprachen. Deutschland Begleiter, Vision M Projekt in 6 Sprachen. Also ihr merkt, viele Werke haben sich mittlerweile da im Internet betätigt. Also nutzt es, gebraucht es und verteilt es. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu 2 Folien, um das ganze Thema Kultur ein bisschen abzuschließen. Die erste Frage ist, was Menschen aus anderen Kulturen von unserer Kultur, Verantwortung und Schuld, lernen können. Was müssen Menschen, die in unser Land kommen, lernen? Sagt mal, was müssen die lernen von uns? Die müssen lernen, wie die Deutschen ticken, genau. Richtig, was müssen sie noch lernen? Was können die von uns lernen? Bitte? Die Sprache, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit. Was lernen die noch? Verkehrsregeln. Verantwortungsbewusstsein. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Taten. Na, wir sind eine Verantwortungskultur. Wir gestehen Fehler ein und gegebenenfalls werden Schulden, die wir machen, beglichen. Nicht? Das ist so unsere Kultur. Fehler werden eingestanden, Schulden werden beglichen. Streitkultur. Die Beziehung wird bei uns auf die Weise wiederhergestellt, dass wir miteinander sprechen. Nicht indem wir wegtauchen, nicht mehr da sind, sondern wir entschuldigen uns, wenn es Missverständnisse hat, beziehungsweise wir bitten um Vergebung, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Das ist die Art und Weise, wie wir in unserer Kultur, auch in der christlichen Kultur, miteinander umgehen. Pflichtbewusstsein ist für uns wichtig, Ordnung ist wichtig, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, keine falsche Loyalität, so, naja, damit du mir auch gesonnen bleibst, nicht, dann heuchle ich mal so ein bisschen was, nee, sondern hier ganz klar, Verlässlichkeit, Absprachen werden eingehalten, das sind Dinge, die bei uns einfach da sind, ja. Ich finde, das sind wertvolle Dinge, das macht uns aus, das können wir Menschen mitgeben auf ihrem Wege. Okay, habe ich gehört von. Hm. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, da ist auch ein bisschen vom Koran her. Die kommen so von der Ethik des Koran, dass sie sagen, wir wollen die anderen nicht beleihen, sondern also keine Zinsen erheben. Stimmt, davon habe ich auch gehört. Aber wären das Werte, wo wir sagen würden, Leute, das sind wir. Das macht uns aus. Okay? Da ist ein längerer Weg, da müssen wir hin. Von uns selber nicht immer eingehalten, stimmt, ja, aber. Nochmal? Genau, das ist nochmal eine andere Frage, aber dann werden sie an manchen Stellen einfach auch auflaufen. Ne? Da gibt es Auererlebnisse, wie wir schon gesagt haben. Oder für uns Auer. Okay, ja, okay. Das kann dann nochmal eine religiöse Komponente sein. Also ich würde mal sagen, je mehr wir in eine Beziehung kommen, von da ist Beziehung der Schlüssel zu diesen Menschen und auch letztlich für Integration. Ja, wie kann Integration passieren? Die lernen uns kennen als ehrliche, faire, verantwortungsbewusste Menschen und das versucht ihr ihnen zu vermitteln. Ob es gelingt bei dem Einzelnen, wissen wir nicht. Sag mal, man kann den Menschen immer nur bis vor den Kopf schauen. Jetzt die zweite Frage. Was können wir denn von Menschen der Schamkultur lernen? Da haben wir ja so einige Durchgänge gehabt heute Morgen. Ich habe euch einiges erzählt. Gäbe es denn da Werte, wo ihr sagt, also eigentlich könnten wir Deutschen ja auch nochmal was lernen? Das Wir statt das Ich. Das Bedürfnis nach Reinheit. Okay. Ja, wobei ich dazu nochmal sagen möchte, das ist natürlich im Islam eine äußere Reinheit. Es geht immer ums Äußere. Ja. 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 Hm. Ja, Reinheit, dieser Gedanke der Reinheit, ja, ist gut. Ja, da war noch eine Frage.
Respekt zu Eltern, zum Beispiel zu ihren Eltern, Mutter, mhm. Großvater.
Okay.
Und dann auch der Zusammenhalt.
Ja. Ja, eine Gelassenheit eher. Ja, Gelassenheit, Gastfreundschaft. Okay, also, oh, ich merke, ihr seid schon ein Stück da. Eine andere Ehrfurcht vor Gott. Gehen beim Beten auf die Knie, okay, ja. Oder legen sich lang oder wie auch immer, ja. Asketisch, okay, ja. Die Ramadanzeit, 40 Tage Fasten, ja. Meine Güte. Das Gemeinwohl gut ist. Hm. Nicht die Leistung zählt, sondern auch das Miteinander, wir gemeinsam. Den Augenblick genießen ist auch mal gut, ne? Ich hoffe, du genießt ihn gerade im Moment hier. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Was brauchst du noch? Guck mal.
Nee, ich meinte, ich weiß, dass von meiner Tochter, die in Brasilien war, wenn die sich freuen, dann freuen sie sich so, als gäbe es nur den einen Tag.
Ja.
Und die denken nicht, dass sie morgen nichts mehr haben oder so.
Ja,
aber
jetzt, ja. wir freuen uns heute über das, was ist. Ja, gut. Eine soziale Überlegenheit suchen. Okay. Vorschläge von mir: Beziehung hat Vorrang vor Leistung und Aufgabe. Nicht, wenn unser Leben dann irgendwann mit 65 in Rente geht oder wir am Ende gar im Sarg liegen, was wird man über uns denn sagen? Ach, er hat Überstunden gekloppt ohne Ende. Er war nicht von der Arbeit wegzukriegen. Wann immer wir in der Firma ein Problem hatten, konnten wir ihn aus dem Bett holen. Sind das wertvolle Dinge, die wir am Ende brauchen? Oder wird am Ende jemand sagen können, er war wirklich ein echter Freund? Und ja, also hier die Frage: Beziehung hat Vorrang vor Leistung und Aufgabe. Gelassenheit vor Perfektionismus. Ja, Gelassenheit. Den Moment genießen. Auch mal sagen, okay, wenn es heute nicht klappt, es wird morgen klappen. Müssen wir nicht heute alles fertig kriegen. Das Leben ist mehr als Arbeiten. Die Gruppenzugehörigkeit stillt zentrale menschliche Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung. Na, hier habe ich meine Anerkennung, hier bin ich wer in der Gruppe. Ich muss sie mir nicht ständig selber irgendwie durch meine Leistung oder durch meinen Erfolg herbeiführen, sondern hier gehöre ich zu. Ich habe eine klare Rolle, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß auch, welchen Platz ich einnehme. Harmonie vor Konfrontation. Beziehung klären und um dann auch den Moment zu finden, wann ich die Probleme kläre. Ja? Also hier nochmal diese Dinge zu überlegen, was können wir von Menschen aus der Schamkultur lernen. Also wenn wir an diesen Punkt kommen in unseren Seminaren, ist ganz oft bei den Menschen die Reflexion, dass sie sagen, Mensch, ich glaube, ich sollte meine Eltern mal wieder besuchen. Oder dass ich so viel an der Arbeit bin und meine Familie vernachlässige, ich glaube, das werde ich mal neu durchdenken. Das heißt, hier kommt auch nochmal ein anderer Aspekt rein. Was ist wirklich wichtig? Beziehung vor Leistung. Das ist, was wir brauchen. Ne? Und das kann uns am Ende auch ein Stück helfen, wenn wir bereit sind, etwas sensibel zu sein für diese Situation, was wir von Menschen der Schamkultur lernen können. Ja, zumindest zu einer Balance zwischen Leistung und Beziehung. Ja, ich denke nicht, dass wir als Deutsche jetzt totale Beziehungsmenschen werden können, aber wir kriegen das wieder mal ein bisschen mehr ins Blickfeld, dass Geld nicht alles ist. Ja? Hergestellt wird, ja. Harmonie herstellen.
Und das hat mit uns als Zuhörer schon auch was gemacht im Hauskreis. Die Frage ist, ist es wieder gut?
Ja. Und das ist ja so, nicht? Auch selbst in unserer christlichen Welt, da können sich doch Leute 3 Jahre aus dem Weg gehen. Wegen irgendeiner theologischen Streitigkeit. Da muss man mal überlegen, was hat denn wirklich Wert? Die theologische Streitigkeit, deswegen kann man ja dann auch mal sagen, Mensch, ich kann nicht mit dir, aber muss ich dem anderen aus dem Weg gehen? Das ist die Beziehungsfrage. Andere ist die Sachfrage, die muss auch geklärt sein natürlich. Ja. Aber wir stellen oft die Sachfrage vor die Beziehungsfrage und dann sage ich, weil die Person in der Sache nicht mit mir einig ist, will ich mit der auch nichts mehr zu tun haben.
Ja, traurig.
Er ist traurig. es kann doch sein, dass wir sagen, Mensch, wir können nicht zusammen, vielleicht sogar nicht mal mehr zusammen in einer Gemeinde. Aber immer, wenn wir uns beim Einkaufen treffen, werden wir trotzdem miteinander sprechen. Ja, kann doch sein. Hier lässt sich nochmal zu überlegen, ist es denn auch wieder gut in der Beziehung, auch wenn wir in der Sache nicht übereinstimmen? Okay, also wir merken, das könnte auch, was Integration angeht, für uns nochmal einen positiven Aspekt haben, im Sinne von, lasst uns mal wieder ein bisschen mehr ins Auge fassen und gucken, dass unsere Beziehungen in Ordnung gehen und wir gehören zu einem Kollektiv. Eine Frage würde ich noch stellen, warum sind wohl deutsche Frauen heute geneigt, Muslima zu werden? Warum werden deutsche Frauen Muslimin? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Jetzt mal außer dem Aspekt, dass sie einen Türken heiraten wollen, der nun mal Muslim ist und es geht nicht anders. Aber warum werden deutsche Frauen Muslime?
Vielleicht fühlen sie sich geborgen durch die große Familie.
Die fühlen sich geborgen durch die große Familie. Okay, da ist plötzlich, ne? Wir waren alleine zu Hause und da sind immer Leute da. Ich bin geborgen in der großen. Was noch? Was könnte noch ein Grund sein? Sie suchen Autorität. Gibt es das auch noch? Gibt es auch noch, klar, dass eine Frau den Wunsch hat, ich möchte geführt werden, ich möchte einen Mann haben, nicht? Und die türkischen Männer, die können das, ne? Die syrischen wahrscheinlich auch, ne? Auch die afrikanischen können das übrigens ziemlich gut. Wenn sie noch nicht verheiratet sind, nehmen sie sich meistens ein bisschen zurück, aber sobald die afrikanischen Männer heiraten, ich muss da mit einem meiner Mädchen in der Gemeinde demnächst mal sprechen, weil die hat sich auch so einen afrikanischen Freund. Seit ganz kurzem, soll ich jetzt sagen, angelacht, ja. Liiert, ja, also von daher, ihr nochmal zu, pass mal auf. Das heißt für dich im Klartext, wenn ihr heiratet, gehst du dahin, wo dein Mann hin will. Das musst du einfach wissen, das ist im afrikanischen Männerbild so. Außer er ist schon sehr gebildet erzogen worden und in einer Art westlichen Kultur groß geworden, dann funktioniert es auch nochmal anders, aber das ist der Normalfall. Bitte? Der Kern ist da. Das Mannsbild im afrikanischen Kontext hat eine ganz andere Gewichtung als jetzt in der westlichen Kultur, ja? Ganz klar. Ja, okay. Warum noch werden Frauen Muslime?
Man träumt sich vielleicht eine bessere Welt und hat keine Ahnung.
Man träumt sich eine bessere Welt, ja. Ja.
Die Liebe macht blind.
Die Liebe macht blind, ja, okay. Das Rollenbild der Frau ist auch super klar definiert. Ja? Also man weiß ganz genau, was man als Frau im muslimischen Kontext ist und tut oder auch nicht tut. Ja? Es gibt einen ganz klaren Rahmen. Und es mag für manche attraktiv sein zu wissen, ich kann hier in einem Rahmen leben, wo ich Schutz habe, Geborgenheit finde, immer Leute um mich herum habe und am Ende auch einen starken Mann, der führt, wenn er denn auch ein lieber Mann ist, hoffentlich. Dann kann das werden. Ja?
Es kann auch im religiösen, also diese Sehnsucht nach feste Regeln.
Feste Regeln in der Religion, ganz klar. Genau, guter Aspekt nochmal, ja.
Dass man am Platz hat, da waren sie eben schon seit Tag in Phoenix über eine Hochschule, die nachgegangen ist, die Leute diese salafistische Regelung angucken.
Ja. Okay, jawohl. Ganz viele Freunde kannst du gewinnen, ja. Ja. Ja, 3000 Freunde über Facebook innerhalb von 14 Tagen und du kannst dann nach Syrien gehen und kannst da die Braut eines IS-Kämpfers werden. Ja, ja.
Wir haben uns aufgenommen, Frau Schiller, das schauen wir jetzt, aber es war faszinierend.
Ja, und sie werden bearbeitet, werden mit ja. Man wundert sich ja, wie schnell solche Leute auch die Männer umgepolt sind, ja, von eigentlich deutsch gewordenen muslimischen Männern. Innerhalb von 4 Wochen ziehen die sich anders an, haben einen Bart und dann sind die auf einmal weg in Syrien, ja. Nochmal so ein bisschen zum Schluss ein paar Gedanken, vielleicht auch von euch nochmal zum Thema, was kann man denn nun eigentlich tun? In der Flüchtlingshilfe. Tätigkeitsfelder in der Flüchtlingshilfe ist einmal, das haben wir schon gehört, die Alltagsbegleitung, zum Beispiel Einkaufshilfe, Arztbesuche, Einschulung für Kinder. Das ist oft ein Riesenthema, weil Kinder können oft dann viel schneller Deutsch sprechen als ihre Eltern, weil die gehen ja in die Schule. Eltern kommen dann gar nicht mehr mit, und wenn es dann darum geht, dass jetzt hier ein Elternsprechtag ist, versteht die syrische Mama gar nicht oder der Papa, was die Eltern da, was die Lehrer da sagen. Da kann es oft hilfreich sein, wenn ein Flüchtlingshelfer dabei ist. Da kann man, wie eine unserer Missionarinnen, wirklich zu einer zweiten Mama werden. Wir hatten mal einen Artikel, manchmal braucht es eine zweite Mama. Die ist also mittlerweile so etabliert nach 10 Jahren mit jesidisch-türkischen Familien, dass der Papa sagt, wenn sie das sagt, machen wir das so. Ja, sie ist quasi ihre zweite Mama im Blick auf Schule, auf Ärzte, auf Ausbildung, auf, ja, weil sie einfach, also man kann da reinwachsen in eine Rolle, aber das geht über Jahre natürlich, ja. Vermittlung bei Behördengängen. Kultur- und Stadtvorstellung, also einfach auch nochmal sagen, was gibt es hier in unserer Stadt, wir machen mal einen Durchgang, guck mal, hier ist das Rathaus, hier ist die Ausländerbehörde, hier gibt es den Deutschkurs, hier ist das Schwimmbad, hier ist der billigste Laden, hier ist, ja, sowas. Lebenspraktische Unterstützung bei Bezug eigenen Wohnraums, zum Beispiel Wohnungsbesichtigung, da kann man gut mal mitgehen, dass man mal sagt, okay, wir gucken uns das mal gemeinsam an, ob du hier leben möchtest, und dann muss derjenige entscheiden, ob das auch okay ist. Hier nochmal der Hinweis, der Flüchtling muss entscheiden, ob das für ihn okay ist, nicht ich entscheide für ihn, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, ja. Unterstützung beim Spracherwerb in Form regelmäßiger Treffen zum Erlernen und Anwenden der deutschen Sprache, Deutschkurse, Freizeitgestaltung, das ist für die Menschen auch was, gerade wenn sie so oft alleine im Asylheim sitzen, dass man sie zu Vereinen vermittelt, Sportverein, Fußball, musische oder sonstige Angebote macht, da gibt es Möglichkeiten. Persönlicher Beziehungsaufbau, ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte, Netzwerkarbeit zur Schaffung von Synergien, Organisationsarbeit, Kleiderkammer, Spendensammlung, Fahrradrecycling. Und so weiter. Als ich dem Sigi zugehört habe vorhin, habe ich entdeckt, dass er ja durch viele Jahre Erfahrung da in Engstingen mittlerweile auch schon auf einem ganz, ganz starken Weg ist. Und ich würde dich einfach bitten, erzähl uns doch nochmal so ein bisschen darüber. Nimm dir hinten das Mikro mit. Komm gerne auch nach vorne.
Wir haben jetzt schon seit 3 Jahren eine sogenannte Engstinger Runde. Die ist entstanden, nachdem die ersten Flüchtlinge nach Engstingen geschickt wurden vom Landratsamt, und der Bürgermeister sehr dagegen war. Und dann haben 3 Frauen von der Freien Frauenliste sich hier engagiert und haben alle Engstinger Vereine und vor allem alle Kirchengemeinden und Gemeinden, Freikirchen und so weiter, zu einem Treffen eingeladen. Und dann war es einfach so, dass diese Engstinger Runde sich so formiert hat, dass hauptsächlich kirchliche Kreise sich hier engagieren. Das heißt, wir haben jetzt in Engstingen ca. 20 Leute, die sich seit 3 Jahren treffen, und dann haben wir überlegt, wie können wir den Leuten begegnen, und wir haben genau das gemacht, was hier bei diesen verschiedenen Tätigkeitsfeldern aufgeschrieben ist. Wir haben versucht, über gemeinsames Essen, interkulturelles Essen zu veranstalten, wir haben Filmabende gemacht, wir haben Diskussionsforen gemacht, wir haben jetzt eine Kleiderkammer eingerichtet, und jetzt gibt es einen Fahrradladen, wo die Leute dann auch ein Fahrrad repariert bekommen und so weiter, und sind jetzt dabei, vermutlich am Dienstag wird der Verein gegründet, die Satzung ist jetzt beim Finanzamt durch, und so haben wir seit 3 Jahren eine Entwicklung mitgemacht, wo wir in einem kleinen Rahmen uns sehr engagiert haben. Wir haben jetzt diesen Ruf auch im Dorf und darüber hinaus, dass die Engstinger Runde sich einfach hier sehr engagiert. Jetzt ist es so, dass nach Engstingen außer den 28 Asylanten, die wir jetzt schon haben, weitere 120 Asylbewerber kommen sollen. Die ersten sind vergangene Woche gekommen, 28 oder 29, und es kommen noch weitere 80. Und wir haben festgestellt, wir können diese Aufgaben, die jetzt da sind, in dieser kleinen Runde nicht mehr stemmen. Das heißt, wir sind jetzt dran zu überlegen, wie können wir uns strukturieren. Da hilft uns jetzt unsere deutsche Strukturiertheit. Das heißt, wir haben jetzt Arbeitsgruppen gebildet. Kleiderkammer, Fahrradwerkstatt, Arztbesuche, Einkaufen und so weiter, Joggen, Sportangebote und. Und eben diese persönlichen Beziehungen. Wir haben auch aus unserer Gemeinde jetzt 2 Frauen, die einmal in der Woche zu einer Familie aus Afghanistan stammend gehen. Sie wollten eigentlich dort helfen, die Sprache zu erlernen, haben aber dann festgestellt, wir müssen den Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Das heißt, jetzt ist es eigentlich eine Hausaufgabenhilfe geworden. Aber über die Kinder hat man den Zugang vor allem zu der Frau, die sehr verschlossen ist. Und weil es eben Frauen sind, die da jetzt sehr akzeptiert sind, der Mann sitzt dann im Wohnzimmer und die Frauen sind in der Küche und über die Kinder haben wir einfach einen Zugang. Es ist sehr eine langwierige Geschichte. Sie haben uns dann gefragt, auch im Ältestenkreis, ja, wie können wir jetzt das machen, mit denen das Evangelium zu sagen. Wir haben gesagt, lasst euch Zeit, baut die Beziehung auf und bildet Freundschaften. Und so kann es entstehen, dass wir gute Beziehungen haben und das, wir dürfen da nicht schnell denken, sondern müssen langfristig denken. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht in Engsingen. Wir wissen auch, dass viele Menschen da sind, die uns sehr negativ gestimmt sind, weil es gibt natürlich auch dieses, ich sage mal, rechte Spektrum, wo alles sehr negativ gesehen wird. Oh, da kommen ja auch so viele Ausländer und wir werden überrannt. Das ist auch da, diese auch bis hin zu Anschlägen. Ich bin selber gespannt, was passiert jetzt die nächsten Wochen. Je weiter man auf die Schwäbische Alb geht, desto schlimmer wird es. Frohnstetten ist zum Beispiel so ein Pflaster, wo sehr auch mit Farbschmierereien und so weiter zu tun hat. Also da sind wir auch gespannt, was die nächsten Monate bringen wird. Aber ich sehe auch eine sehr große Hilfsbereitschaft, auch jetzt so langsam wachen die Leute auf und überlegen, wie können wir tatsächlich helfen. Nicht jeder kann alles leisten, aber nur mal einen Fahrdienst, nur mal zum Einkaufen gehen, jemanden zum Arzt fahren oder irgendwas, denn ihr reicht ja mal nur ein Pack Sprudel, den ihr hochfahrt. Die wohnen bei uns, die ersten 28, auf dem Berg, in der Bergsiedlung. Und das ist relativ weit vom Rewe da und die haben kein Auto, das heißt, die müssen sämtliche Lebensmittel da hochschleppen. Das Getränke, das ist alles einfach. Ich packe das in eine Kiste ins Auto und fahre das hoch, besuche die und die freuen sich. Wir haben im Sommer während Alb und Feier einen Grillnachmittag, Grillabend veranstaltet. Wir sind da hingefahren mit 4 Autos und haben die alle eingeladen. Und es war ein sehr, sehr gelungener Abend. Wir hatten eine gute Gemeinschaft. Wir konnten denen unsere Räumlichkeiten auch in der Gemeinde zeigen. Und wir sind jetzt auch am Überlegen, wie können wir jetzt in diesem Jahr da noch weiter vorgehen, jetzt wo noch mehr Asylanten kommen. Wir haben uns dieses Jahr auch wieder angemeldet für Alb und Feier und uns ist es ein Anliegen, über dieses Jugendmissionarisch-Projekt auch speziell in der Flüchtlingsarbeit zu überlegen, wo können wir da einsteigen. Wir haben 7 Chinesinnen, eine spricht Englisch, mindestens 3 von ihnen sind Christen, ich meine sogar, dass alle 7 Christen sind. Die sind aufgrund ihres Glaubens in China verfolgt und haben das Land verlassen müssen. Und so gibt es schon, denke ich, einfach gute Gelegenheiten, Beziehungen aufzubauen, auch wenn jetzt, sage ich mal, nicht alle in der Gemeinde dahinter stehen, aber doch Einzelne, und das wollen wir als Chance nutzen.
Ich danke dir, das war einfach nochmal ein wertvoller Beitrag, wie sich so etwas über Jahre hinweg zieht. Was ich sehr spannend fand, dass Sie einfach auch verschiedene Abteilungen aufgebaut haben, wo Sie sagen, jeder soll seinen Möglichkeiten entsprechend sich da einsetzen, wo es möglich ist. Wieder hier, glaube ich, okay. Ja, habt ihr noch ein praktisches Beispiel vielleicht, wo ihr sagt, das wäre auch noch wertvoll eben zu nennen? Jetzt mal nochmal was ganz anderes. Hast du da gerade noch etwas?
An, ja, komm, passt gut. Was eine sehr einfache Sache war, ist, oftmals ist es so, eben praktisch diese Empfangskomitees sind sehr wichtig. Also meine Frau ist auch in so einem Empfangskomitee dabei praktisch, um den Leuten eben zu zeigen, was es gibt bei uns in Gomading jetzt, wo sie Möglichkeiten haben, eben gerade ihre Sachen zu bekommen. Und eine interessante Erfahrung war von meiner Frau, da war eine kleine Kindernähmaschine und dann kam eine syrische Frau ist es, glaube ich, die kam zu meiner Frau, hat sie gleich gezogen am Ärmel und hat auf die Nähmaschine gezeigt und hat gesagt, sie braucht eine Nähmaschine. Und interessanterweise hat zuvor eine Arbeitskollegin von mir gesagt, sag mal, kannst du nicht irgendwie sowas gebrauchen, ich habe noch alte Nähmaschine von der Dings, von der Oma und so weiter, und ich würde die gerne mitbringen, und die war leider ein bisschen defekt, aber da gibt es interessanterweise auch Adressen auf der Alp, einen ehemaligen Nähmaschinenhändler aus Urach, so praktisch, der die Dinger wieder repariert und das auch fast ehrenamtlich macht. So. Ich habe das Ding da hingebracht, so, wir haben es reparieren lassen, und seitdem sind wir da, also haben wir offene Türen bei der Familie. Die hat praktisch, die Nähmaschine ist für sie wahrscheinlich einmal, um für die Kinder was zu machen, und ich denke, dass sie vielleicht auch versucht, da wirklich vielleicht sogar ein bisschen was Wirtschaftliches auf die Beine zu stellen, um da vielleicht Sachen verkaufen zu können oder so. Also das ihr war es total wichtig, halt diese Nähmaschine. Und ein anderer Aspekt, was auch sehr gut ist, finde ich, wenn man die VHS bietet, zum Beispiel bei uns solche Sachen an wie syrisch kochen. Und zwar, das ist der große Vorteil, wir geben den Moslems die Ehre, indem wir von ihnen lernen. Also meine Frau ist heute auf so einem auf so einer Veranstaltung gewesen, dass sie da hingeht und die syrischen Frauen kochen mit uns, mit den deutschen Frauen dann, und man kann was lernen über die syrische Küche und so weiter. Und ich denke, also ich mag immer, wo man dem anderen eine Chance gibt, dass er seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, das ehrt ihn immer mehr, als wenn wir versuchen, nur Hilfe, immer die sind, die aus der hohen Position kommen, wir sind die, die euch Hilfe leisten, sondern umgekehrt, ihr habt was, was wir lernen können, und das ist uns wichtig, und ihr habt uns einen großen Gefallen getan, indem ihr uns das beigebracht habt, zum Beispiel.
Das ist nochmal ein guter Aspekt. Ein Pastor im Rhein-Main-Gebiet hatte sich viele Jahre mit Flüchtlingen beschäftigt, er hatte viele Nationalitäten in seiner Gemeinde. Eines Tages kam ein Mann aus Osteuropa zu ihm in dieser Gemeinde, der auch Mitglied war, und sagte: Weißt du, Pastor, ihr habt uns so sehr geholfen, über die vielen Jahre hinweg. Wir brauchen euch, aber ihr braucht uns eigentlich nicht. Der Pastor hat das erzählt, ich war dabei, und sagte, es ging mir wie ein Stich durchs Herz. Stimmt, wir hatten uns immer so runtergebeugt zu den armen Flüchtlingen und den Bedürftigen. Wir helfen euch, wir helfen euch. Wir. Und das haben die gemerkt. Wir brauchen euch, aber ihr braucht uns eigentlich nicht. Da ist so ein Aspekt wie: Lernen wir mal was von der anderen Kultur. Auch mal zu sagen, ich schätze euch wirklich, weil ihr seid so als Familie zusammen. Ihr denkt immer an eure Eltern. Ja, auch das mal zu äußern. Sagen, hey, wir lernen was von euch. Dass das so ein bisschen auf Augen, es wird nie wirklich auf Augenhöhe gehen, aber dass man auch mal sagen kann, hey, das habe ich von dir gelernt. Dankeschön. Ja, hier auch nochmal zu sagen, wir lernen auch von ihnen. Ich glaube, wenn die Haltung da ist, dann werdet ihr enorm profitieren, auch von diesen Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturen. Voraussetzungen, die man mitbringen sollte als Ehrenamtlicher. Eine Haltung der Hilfe zur Selbsthilfe mit der Respektierung der Eigenverantwortung zur Integration und sozialen Teilhabe. Heißt also, Hilfe zur Selbsthilfe ist immer, wir helfen, damit er sich selber helfen kann beim nächsten Mal. Ich zeige ihm, wo der Deutschkurs stattfindet, aber nächstes Mal geht er selber dahin. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Respektierung der Eigenverantwortung, nicht bevormunden, sondern sagen, du, pass mal auf, du könntest jetzt hier diese Wohnung bekommen, aber du musst jetzt für dich entscheiden. Ich kann dir die Gründe sagen, warum sie gut ist, aber du entscheidest, ob du sie nimmst, nicht ich entscheide das für dich. Nicht bevormunden, sondern den Menschen die Entscheidungsverantwortung überlassen. Die Hürden gemeinsam meistern, nicht über den Kopf hinweg entscheiden. Nicht? Ich habe für dich entschieden, dass du jetzt ein Vorstellungsgespräch bei dem Schreiner um die Ecke hast. Nein, du hast eine Möglichkeit, wenn du magst, dann gehen wir mal zum Schreiner und dann kannst du mal gucken, ob das der Platz für dich ist. Ich bin dein Begleiter, ich bin nicht dein Papa. Da kommen wir ganz schnell in eine Rolle, wo wir uns wie Mutter und Vater fühlen. Das sind wir aber nicht, wir sind keine Flüchtlingsmütter oder Flüchtlingsväter. Das ist ein Mensch, der hat eine Eigenverantwortung und die müssen wir stärken. Das ist auch eine Form von Integration, ja? Eigenverantwortung stärken. Gewisses Maß an Verbindlichkeit und mittel- oder langfristige Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit wäre für den Helfer wichtig. Er muss verbindlich sein, er muss sagen, okay, ich bin bereit, im nächsten Vierteljahr an diesem Projekt mitzuarbeiten. Mittel-langfristig. Offenheit für andere Kulturen und Verhaltensweisen, nicht wahr? Lernen, neugierig sein, Fragen stellen. Verständnis für Menschen in einer Fluchtsituation, die ihre Heimat und ihr Gut aufgeben mussten. Ist ja was, was die allermeisten von uns so nie erlebt haben, von daher vielleicht mal irgendeine Doku anschauen, sich Geschichten erzählen lassen, auch nochmal hören, wie geht's denn eigentlich? Und wenn ich so Geschichten höre von Flüchtlingen, dann sage ich mir manchmal, Günther, Eigentlich hast du keine Ahnung, was die durchmachen. Du hast keine Ahnung. Okay. Okay. Also nicht bei der ersten Begegnung fragen, was hast du erlebt, wie schrecklich war deine Erfahrung, genau, sondern eher warten, bis sie selber anfangen, Vertrauen zu fassen. Ja. Ja, okay, sich irgendwie politisch zu positionieren, was Syrien oder so angeht. Hilfsbereitschaft hinsichtlich der spezifischen Nöte. Hier ist, glaube ich, nochmal wichtig spezifisch. Was mir manchmal Sorgen macht, ist, dass wir uns schon vorbereiten auf Projekte, noch ehe wir die Flüchtlinge gesehen haben. Hagen-Hasp ist dafür ein wunderbares Beispiel, mein Stadtteil. Die haben sich seit Sommer letzten Jahres darauf vorbereitet, dass Familien, Flüchtlingsfamilien kommen. Sie haben eine extra Kindergartengruppe eingerichtet. Sie haben eine Kleiderkammer mit allen Möglichkeiten für Kinder- und Erwachsenenwäsche eingerichtet. Und dann kam lange nichts. Und dann kam irgendwann im November eine ganze Truppe von 120 Männern. Ja, da war aber die Enttäuschung groß. Stellt sich dann 3-4 Monate auf was ein, was nachher nicht stattfindet. Bitte warte doch erstmal, bis sie da sind. Guck mal, was deren spezifische Bedürfnisse auch sind. Also gar nicht so viel vorbereiten und sagen, ah, dann machen wir das so, wir sind so toll im Plan. Ja? Wir sind nachher so enttäuscht, weil es wird anders kommen. Es könnte alles ganz anders sein, okay? Ja? Also erstmal gucken, wenn du den Menschen triffst, mal gucken, was braucht er wirklich. Und der kann dann besser äußern, was er braucht. Freundschaftliche Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen, zum Beispiel im Umgang mit Behörden, nicht auch eine gewisse... Da kommen jetzt die deutschen Werte von Ordnung, Verlässlichkeit, Vereinbarungen einhalten, auch zu setzen. Je nach Aufgabe, organisatorische oder Beziehungsfähigkeiten. Also was braucht der, was bringt er mit? Je nach Aufgabe, organisatorische Fähigkeiten oder Beziehungsfähigkeiten. Nicht? Manche von uns sind gut, was zu organisieren, andere sind gut, eine Beziehung zu erhalten. Und da auch zu gucken, was kann ich besser? Kann man doch entscheiden. Teamgeist, da Sie ein Team von ehrenamtlichen Helfern zugewiesen werden können. Polizeiliches Führungszeugnis, in jedem Rathaus gegen eine Gebühr erhältlich, über Wohlfahrtsverbände gebührenfrei, hat einfach nochmal ein bisschen den Sinn, dass man sagt, okay, ich bin weder mit dem Gesetz in Verbindung gekommen. Gerade wenn man mit Kindern arbeitet, ist das nicht ganz unwichtig. Solche Einrichtungen fordern das oft auch. Dann geben die einem eine Bestätigung, wir brauchen für diesen Ehrenamtlichen ein polizeiliches Führungszeugnis, wird an die Meldestelle geschickt und kommt kostenfrei rein. Also das ist in diesen Fällen der Fall. Wir machen das in unserer Mission auch. Für Mitarbeiter, die mit Kindern arbeiten, auch die Ehrenamtlichen, brauchen ein polizeiliches Führungszeugnis. Das ist in Frage von Kindesmissbrauch und so ist das heute einfach wichtig, ja? Dass da nicht jeder mit Kindern arbeitet, wo man nicht weiß, wer ist das. Viel Geduld. Wie haben wir das Ding genannt mit dem Gummi? Ambiguitätstoleranz. Das Gummi muss sich ziemlich ziehen können mit mancher Geduld. Aber du darfst auch deine Grenzen sagen und sagen, nee. Vor Ihrem Engagement sollten Sie sich folgende Fragen stellen, um möglichst Ihr Aufgabengefeld zu finden. Was ist meine Motivation für mein Engagement? Wie viel Zeit möchte ich investieren? Wie lange möchte ich mich engagieren? Wo liegen meine Interessen und Kenntnisse? Wo liegen meine körperlichen, psychischen und kulturellen Grenzen? Okay? Mögliche Ansprechpartner, auch das ist nochmal ein ganz wichtiger, also ich habe es heute Morgen schon gesagt, vernetzt euch, vernetzt euch, vernetzt euch in die Stadt. Die Gemeinde Jesu hat jetzt eine Riesenchance, in der Stadt anzukommen, in der sie lebt. Nicht? Da gibt es viele, die das gleiche Anliegen haben und plötzlich haben wir ein gemeinsames Ding, selbst mit Kommunen, also dass ich mal in der Stadt Gevelsberg eine Schulung mache würde, das hätte ich mir nie träumen lassen. Jetzt war ich da zweimal bei Menschen, die ich nicht kannte und die Paten sind. Ja, ihr Lieben, ich würde mal so sagen, jetzt machen wir so eine kleine Schlussrunde. Setzen wir uns nochmal dahin, in den Kreis kommt. Das ist, glaube ich, eine schöne Runde da. Dann schließen das Ding da ab.